Meine Damen und Herren, ich freue mich über unseren heutigen Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Ich begrüße von Herzen Birgit Lutz.
Ja, freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Birgit Lutz, wir haben kurz vor der Sendung ein wenig gesprochen. Hat sich einverstanden erklärt, dass ich Sie als Abenteurerin vorstelle, aber das mit einem gewissen Zögern. Warum das Zögern?
Ja, weil Abenteurer, denke ich, das ist dann für mich so ein kleines bisschen übertrieben. Also ich bin ja schon für normalen Menschen bin ich wahrscheinlich schon abenteuerlich unterwegs, aber dann gibt es doch noch ganz andere Menschen, die noch wesentlich verrückter unterwegs sind als ich.
Wir wollen Sie ein wenig vorstellen. Sie sind in Neumarkt in der Oberpfalz geboren, haben Germanistik studiert in Bamberg und in Rom, haben wunderbare Jahre in Italien verbracht, wie ich weiß, waren dann, haben glaube ich ein Praktikum gemacht beim ZDF in Rio de Janeiro, waren bei Spiegel Online in Hamburg und waren eine gewisse Zeit auch bei der Süddeutschen Zeitung in München als Journalistin. Und parallel dazu hatten Sie immer eine große Liebe zu Grönland. 15 Mal waren Sie am Nordpol, korrigieren Sie mich, wenn die Zahl falsch ist. Und haben mehr als 50 Trips in die Arktis gemacht. Erklären Sie unseren Zuhörern bitte, liebe Frau Lutz, was macht die Liebe zu Grönland aus?
Das ganz große Gesamtbild von Grönland. Also ich sage auch immer, von Grönland ist es ganz unmöglich, ein Foto zu machen, weil alles so groß und so schön ist, dass es auf ein Foto gar nicht passt. Also es ist sowohl diese unglaubliche Landschaft, in der alles ein bisschen größer ist, als man es von hier kennt, als auch die Kombination mit den Menschen dort, die zum einen sehr herzlich sind, aber dann doch auch mit ganz viel Problemen kämpfen. Und so dieses Gesamtbild ist unglaublich faszinierend.
Sie sagen von sich selbst, ich habe eine unstillbare Neugier und ich werde immer wieder, ich, Birgit Lutz, werde immer wieder aufbrechen in diese Regionen, die ja zunächst mal sehr unwirtlich sind. Es ist sehr kalt und es ist sehr leer. Was zeichnet die Menschen in Grönland aus? Was haben die, was wir haben sollten?
Die haben einiges. Zum Beispiel die Fähigkeit, viel mehr als wir im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Also was sich einfach daraus ergibt, dass es lange Zeit, vor allem in Ostgrönland, noch ein Jägervolk war, ein Nomadenvolk. Und dann kann man Jagd natürlich nicht planen. Ne? Also man muss man sich danach richten, wann der Wal da ist oder die Robbe oder der Vogel. Und man kann dann nicht sagen, morgen um 3 gehen wir Wal jagen. Das funktioniert so nicht. Ne? Man muss es dann machen, wenn es aktuell ist. Und damit einhergeht auch so eine gewisse Sorglosigkeit, weil natürlich die Erfahrung zeigt, irgendwann kommt immer was. Also irgendwann ist das Jagdgut immer vorhanden und ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Und wenn man sowas vergleicht mit uns, ne, hier, die wir ja schon, wenn man Abitur macht, kriegt man den ersten Rentenbescheid,
ja,
was in 45 Jahren oder was irgendwann mal sein wird. Und das ist also für einen Grönländer, muss das sehr virtuell sein, der noch nicht weiß, wie der Abend verläuft. Ne?
Ihr besonderer Fokus gilt Ostgrönland, das erst vor 130 Jahren von den Europäern entdeckt wurde. 2500 Kilometer Küste, schreiben Sie, und auch nur 2500 Einwohner. Warum wurde es so spät entdeckt, nämlich erst vor 130 Jahren?
Weil Ostgrönland über weite Strecken im Jahr von Eis eingeschlossen war. Und dadurch, also es war sehr, sehr unzugänglich. Das weiß man auch noch aus diesen Nansen-Beschreibungen, wie er versucht hat, Grönland zu durchqueren, wie lang er gebraucht hat, überhaupt da an Land zu gehen. Ja. Und dadurch war das im Westen waren schon das wesentlich zugänglicher. Da waren schon früh Walfänger oder Robbenfänger, Handelstreibende waren da schon an Land gegangen. Aber dass im Osten tatsächlich auch noch jemand lebt, das hat man bis dahin nicht gewusst.
Jetzt haben Sie auf einem Ihrer ersten Reisen nach Grönland, hatten Sie, glaube ich, ein bestimmtes, auch idealisiertes Bild. Und in Ihrem Buch, sehr eindrucksvoll, Ihr viertes Buch übrigens, dessen Schwerpunkt Ostgrönland ist, beschreiben Sie sehr anschaulich, dass Sie das erste Mal durch einen Ort gehen, durch ein Dorf gehen und Sie sehen, dass aus einem Haus Bierdosen geworfen werden, dass man mit der Natur nicht sehr gut umgeht und dass sich auch ein Mann erbricht aus dem offenen Fenster. Sprechen wir es aus. Der Eindruck entsteht bei der Lektüre Ihres Buches sehr schnell, dass die Gesellschaft, eine männlich geprägte Gesellschaft, eine Jägergesellschaft in Ostgrönland, aus den Angeln gehoben wurde. Beobachte ich das richtig?
Ja, das beobachten Sie sehr richtig. Also natürlich war mein Bild, als ich da ankam, einigermaßen romantisch geprägt, auch weil es so viele romantische Geschichten gibt von Grönland. Ne? Da wird immer noch so dieses Jägervolk eben beschrieben, das da in Fellkleidung unterwegs ist und irgendwelche schamanischen Tänze macht und so weiter. Und ich war aber schon nach meiner ersten Skiexpedition, als wir in Ostgrönland ankamen und dieses Dorf ganz anders aussah, als ich mir das vorgestellt habe, nämlich sehr ärmlich und auch ein bisschen traurig, dachte ich mir schon, oh, das, irgendwas stimmt da nicht so mit dieser Beschreibung. Und das war auch der Grund, warum ich da wieder hinfahren wollte, weil ich auch diesen Menschen eine Stimme geben wollte, die Menschen auch mal zu Wort kommen lassen wollte. Und aus den Angeln gehoben ist es eindeutig, weil eben diese Moderne, auch als es dann, also vor 130 Jahren, die ersten Europäer dort waren, ist auch erstmal lang nichts passiert. Ja. Sondern so richtig hat es eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Und da kam die Moderne dann sehr, sehr schnell über diese Menschen. Also in der Form, dass man jetzt einfach Leute kennenlernen kann, die sind noch keine 60 Jahre alt, haben aber sind in Erdhäusern aufgewachsen, ja, also so nackt unter der Erde eigentlich, so bedeckt von eben den Tierhäuten waren so die Dächer. Und dort haben die gelebt, bis sie 30 Jahre alt waren und heute haben die ein iPhone. Ja. Also das ist natürlich sehr spannungsreich.
Sie zitieren einen Grönländer, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Idimangiu Bianco, der schreibt, ich zitiere, wir, die Grönländer, haben sehr lange abgeschnitten von allen anderen gelebt, wir mussten mit niemandem kämpfen, wir sind ein stilles Volk, wir sind schüchtern, wir sind einfach nur glückliche Menschen, die nichts sagen. Ja. Zitat Ende. Ist diese Friedfertigkeit, Frau Lutz, auch das Problem, dass die Grönländer diesen kulturellen Einflüssen von außen nichts entgegenzusetzen haben?
Ja, ich denke, dass das der Hauptgrund ist. Und diese Friedfertigkeit war natürlich ein großes Glück oder ein Wesenszug, wenn man so abgeschieden gelebt hat, wie diese Menschen gelebt haben und auch aufeinander angewiesen ist in so einer Dorfgemeinschaft. Also man musste ja miteinander auskommen. Es gab keinen Weg aus diesen Dörfern hinaus und man hat da zusammengelebt und da musste man sich vertragen. Und jetzt geht es natürlich, als dann Dänemark nach Grönland kam und dann geht es natürlich auch sehr viel um Macht und wessen Werte nun weiterleben sollen, dürfen und wie alles aussehen soll. Und da ist dann wenn als Europäer will man sich durchsetzen, ja, oder man. Und da ist es dann, das finde ich ganz schwierig mit dieser grönländischen Mentalität, die eher abwartend ist oder auch einfach sehr auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Und das ist Europa oftmals nicht so. Das ist auf gleichwertige Zusammenarbeit.
Zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten ist Birgit Lutz, Journalistin, Abenteurerin, ich darf das sagen, ich habe sie gefragt, und Anwältin der Menschen in Grönland. Frau Lutz, jetzt könnte man natürlich sagen, 1979 hat Grönland die Selbstverwaltung erreicht und wird zu einem eigenen Staat mit innerer Autonomie, eigenem Parlament und Regierung. Und 1985 verlässt Grönland sogar die EU hat wieder eine Dominanz über die eigenen Gewässer damit. Das sieht doch zunächst mal ganz gut aus. Warum nehmen die Grönländer nicht aktiver ihr Schicksal in die Hand und finden andere Erwerbsquellen als die Jagd. Wir kommen gleich darauf, warum die Jagd zum Erliegen gekommen ist.
Wenn Sie nach Ostgrönland jetzt zum Beispiel schauen, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Sie müssen sich vorstellen, das sind Dörfer, also da gibt es fünf. Es gibt einen größeren Ort und rundherum fünf Dörfer da in der Amasalik-Region. Und diese Dörfer, da wohnen dann zwischen 70 und 200 Leuten. Und das ist es dann. Ja. Diese Dörfer sind nicht miteinander verbunden und es gibt dort nichts. Ja. Also ja. Es gibt dort keine Arbeitsplätze. Und es ist sehr schwierig, wenn man in so einem Dorf zur Welt kommt, sein Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Also es steht und fällt in Grönland eigentlich alles mit der Ausbildung auch. Also man muss, wenn man als Jugendlicher in Grönland ist, dann muss man weggehen von zu Hause.
Wenn ein Jäger stirbt, dann bekommt ein Kind den Namen des verstorbenen Jägers. Ich erwähne das besonders deshalb sehr gerne, um deutlich zu machen, welche große Rolle die Jäger, die Jagd spielt in dieser vergessenen Ecke der Erde. Sie haben immer wieder gesagt, Frau Lutz, dass sich das Land Ihnen entgegenstellt, dass Ihre eigenen Werte auf den Prüfstand kommen. Betrifft das auch die Jagd auf Robben?
Oh ja, sehr, ja. Weil natürlich, man muss sich vorstellen, ich bin ja sehr viel auf Expeditionsschiffen unterwegs, wo wir Gästen diese wunderbare arktische Natur zeigen. Und da suchen wir oft stundenlang nach Tieren und dann ist unser Größtes, dass wir uns diesen Tieren nähern und dass alle diese Tiere anschauen können und dass wir dann viel dazu erklären. Und wenn wir wieder wegfahren, dann soll dieses Tier noch genauso da liegen wie vorher. Ja. Und nun bin ich aber da in Ostgrönland, habe ich einen Jäger begleitet und bin dann eben auch suchend auf diesem Boot gestanden, aber eben um dieses Tier dann zu töten. Also man ist so sozialisiert in Europa, dass auch so Robbenjagd, das ist was Schlechtes durch ganz viele Kampagnen und es ist nicht gut, das zu tun. Und dort habe ich aber das dann mal, also ich habe mich drauf eingelassen, ich bin da mitgefahren und ich habe mir das angeschaut, wie das alles abläuft und auch die Bedeutung dieser Robbenjagd erkannt. Und da musste ich dann schon meine europäische Sicht einfach verändern.
Wenn die Grönländer sich verteidigen wollen, welche Sprache sprechen sie eigentlich? Die Ostgrönländer.
Ostgrönländisch. Ja.
Und das ist eine Sprache, die man im Rest von Grönland nicht versteht? Frage?
Ich glaube, dass es vielleicht so ist wie tiefes Oberbayern und Hannover. Also wenn man will, kann man sich schon verstehen.
Gibt es da einen Bevölkerungsmix? Gibt es da eine bestimmte... gibt es da Zuzug in Ostgrönland oder hat dieser Kreis von 2500 Einwohnern immer sehr für sich gelebt?
Na, es gibt einen gewaltigen Mix und ich musste auch dann erst mal lernen, dass es den Grönländer eigentlich nicht gibt, weil es gibt so viele verschiedene Spielarten. Also dann, dass irgendwo ein Großvater oder ein Vater dänisch ist oder eine Mutter oder dass lange in Dänemark gelebt wurde und dann zurückgekehrt ist nach Grönland. Also da hat sich schon sehr viel gemischt und es gibt auch Leute, die aus Europa dorthin gehen, die vielleicht dort mal im Urlaub waren oder vielleicht, es gibt ja viele Dänen, die dort auch kurzzeitig was arbeiten. Und dann aber diese Art des Lebens so zu schätzen lernen, dass sie tatsächlich auch dorthin auswandern. Das gibt es durchaus auch.
Sie haben mit einem Grönländer gesprochen, den Sie in Ihrem Buch zitieren, der Axel heißt. Der sagt, wenn wir unsere Tiere erlegen, dann sind sie zumindest bis kurz vor ihrem Tod glücklich. Während wir in Deutschland, Sie zitieren da Zahlen aus dem Jahr 2016, 59 Millionen Schweine und 3,6 Millionen Rinder geschlachtet haben und dazu 1,5 Millionen Tonnen Geflügel und so weiter. Und dann kommen noch 40 Millionen Legehennen dazu, die 12 Milliarden Eier legen und 45 Millionen männliche Küken, die geschreddert werden. Also woher nehmen wir die innere Legitimation denen, die Jagd zu verbieten auf Robben. Begonnen hat das mit einem Foto von Brigitte Bardot.
Ja,
das müssen Sie erklären.
Ja. Ja, das waren diese Kampagnen, die eben in den 80er Jahren begonnen haben. Ist aus dieser Anfangszeit oder frühen Zeit auch noch von Greenpeace. Und da wurde ja mit einer großen Vehemenz sich diese Robbenjagd als Ziel ausgesucht, dass es zu bekämpfen galt. Und nun gibt es ja eine Robbenjagd, eine kommerzielle kanadische Robbenjagd, die ja so aussieht, dass man diese kleinen, weißen, wirklich sehr hübschen Tiere einfach vom Eis wegklaubt, ja, mit diesen Hackerpicks, was eine sehr blutige Angelegenheit ist. Und dabei geht es ums Fell. Also die Tiere werden enthäutet, gehäutet und dann der Rest wird weggeschmissen. Und gegen diese Robbenjagd ist also Greenpeace in der Weise vorgegangen. Und haben aber leider nie differenziert, dass es noch eine ganz andere Robbenjagd gibt, nämlich die der Inuit, die also überhaupt gar nicht auf diese kleinen weißen Tiere geht, die da nur auf dem Eis liegen, sondern auf die erwachsenen Tiere, die deutlich schwieriger zu jagen sind und dass es da vor allem nicht nur um das Fell geht, sondern um das ganze Tier. Also es gibt in Grönland einfach keine Hasen, Schweine, Kühe wie bei uns, sondern da gibt es eben Robben, Wale und das ist dann das verfügbare Essen. Ja? Und aus diese Robben, die wurden komplett verwertet, da wurde eben Kleidung draus früher. Das Fleisch wurde entweder selbst gegessen oder an die Hunde verfüttert. Aus den Sehnen wurden ja so Drähte oder Seile für Schlittenbau gemacht. Also das ganze Tier war eigentlich so eine richtige Säule in der Gesellschaft, in dem Aufbau. Und da wurde leider eben nicht differenziert. Und es wurde sehr gegen diesen Handel vor allem vorgegangen mit Robbenfällen. Und wenn man jetzt hier in Deutschland auf die Straße geht und jemanden nach Robbenjagd fragt, dann ist das einfach ein schlecht. Ja. Also dieser Stempel, der ist unverrückbar aufgedrückt auf diese Robbenjagd. Und das hat leider halt auch den Handel mit den indigen gejagten Fällen zerstört. Mhm. Und damit auch diese große Lebensgrundlage der Grönländer.
Als Birgit Lutz noch nicht ihr Herz verloren hat an Grönland, ist sie mit ihren Eltern, wie viele Münchner bayerische Kinder, oft nach Italien, nach Rimini gefahren. Mhm. Und da liegt, glaube ich, Frau Lutz auch die Liebe begründet zu Italien, die sie haben. Sie haben, wie ich eingangs schon sagte, dort auch studiert. Und es ist gut, aber auch bei Meyerburg als Frauengeschichten, dass jeder Gast drei Songs mitbringt. Ihr erster Song ist von Pippo Pollina. Welche Rolle spielt dieses Stück?
Ja, es ist einerseits, das ist ja erst später, das war aus 2006.
Eben.
Aber es ist so eine erinnert mich eben an diese italienische Zeit. Ich habe ja immer auch in Rom studiert, was eine ganz fantastische Zeit war. Und dann hat dieser Pippo Pollina, der ist oft auch mit Konstantin Wecker in Deutschland unterwegs und der hat dieses Lied Samba Dio geschrieben und das hat mich in Grönland begleitet, weil ich in Grönland nämlich auf meiner Ski-Expedition, da habe ich ganz irre Lieder irgendwann zu hören begonnen und auch fast so zu fantasieren begonnen und dann wollte ich meinem Hirn was zu tun geben und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mich, also ich wollte mich dann an den Liedtext von Samba Dio erinnern und es hat so gut zu meinem Schritttempo gepasst. Ja. Und dann, das war meine Aufgabe, dass ich irgendwann wieder den ganzen Liedtext weiß.
Dann laufen wir jetzt mit Pippo Pollina und Birgit Lutz durch Grönland und hören italienische Musik.
Dormi figlio che presto verrà mattina, Samba di Samba di e di sole sarà forte più di prima, Samba di Samba di ma un bel giorno questa guerra finirà e sui muri della città cresceranno i fiori che un bel giorno questa guerra finirà e sui muri della città cresceranno i fiori che io ti darò, Samba di Samba di Mo.
Frau Lutz, Sie haben eben gesagt, bevor wir Pippo Pollina gespielt haben, dass Sie beim Durchwandern von Grönland fast fantasiert hätten.
Ja.
Das müssen Sie erklären, weil jeder Orientierung fehlte, kommt man in einen Rausch.
Ja, weil einfach es ist eine absolut leere Landschaft. Ja. Also wenn man mal diese erste Zeit überwunden hat, wo man über den Gletscher hoch muss, dann ist man auf einer Eisplatte und da sieht man nichts außer Eis und Himmel, wenn das Wetter gut ist. Und dort macht dann das Gehirn einfach, das füllt es dann, diese Leere, mit den eigenen Bildern.
Sie sagen in Ihrem Buch mit einem gewissen Bedauern, wir hätten von den Grönländern so viel lernen können, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Sie die Grönländer beschreiben als ein Volk, das sich nicht mit der Vergangenheit aufhält und sich auch keine Sorgen über das Morgen macht. Was ich darüber hinaus sehr schön finde, dass grönländische Kinder nicht kritisiert werden. Was ich mich frage, wenn dem so ist, warum setzen die Grönländer nicht als dann doch sehr starke Persönlichkeiten der Veränderung, die sie umgibt und die ihnen zweifellos aufgezwungen ist, nicht mehr entgegen?
Ich glaube, weil die Grönländer sich immer an neue Gegebenheiten angepasst haben. Also was auch wieder aus dem Leben mit der Natur einfach resultiert, weil man sich an das Jagdgut eben anpassen und man geht nicht seinen eigenen Weg, ja, sondern man passt sich daran an. Das Selbstbewusstsein, dass ein Mensch entwickelt, der eben anders erzogen wird als wir hier, sondern der einfach immer dazu angehalten wird, auf seine eigene Art jetzt diese Robbe zu häuten, ohne dass es ihm erklärt wird, und seinen eigenen Weg zu finden. Das war eben das Ziel, war da Menschen hervorzubringen, die tatsächlich den Eisbär töten können, ja, die auf Eisbärenjagd gehen. Und das ist aber was ganz anderes, wenn diese Menschen dann in einer Amtsstube sitzen müssen und sich gegen Bürokratie wehren. Ja, also da fehlt die Übung, ja, da fehlt auch der Zugang, da fehlt auch das Verständnis dafür, warum das eigentlich notwendig ist, denke ich.
Sie haben das vorhin schon mal erwähnt und eben noch mal angedeutet. Sie haben das erste Mal in Ihrem Leben dort oben Ihr eigenes Abendessen gejagt. Ja. Hat sich dann sowas eingestellt wie, mein Gott, wenn ich dieses Tier nicht umgebracht hätte, ich Birgit Lutz, die heute bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist, dann würde das Tier noch leben. Es ist durch meine Hand umgebracht. Gab es so etwas wie Betroffenheit oder Reue?
Nein, also eine Betroffenheit sicher in dem Sinn, als dass einem die Wertigkeit viel deutlicher vor Augen geführt wird, einfach von Lebewesen. Ja. Aber Reue sicher nicht. Also, sondern eher ein pragmatisches Herangehen. Ja. Also, und auch die Erkenntnis, tja, das ist eben genau das, was jeden Tag hier bei uns passiert. Und man isst ja jeden Tag, ich jetzt nicht Fleisch, aber hier in unserer Gesellschaft wird einfach sehr viel Fleisch gegessen. Und man sieht es halt nicht. Ja? Also wir haben halt diese ganzen unangenehmen Dinge
entkoppelt.
Genau, wir haben das alles outgesourced. Ja? Also alles, was nicht schön ist, muss man sich bei uns eigentlich nicht mehr anschauen. Weder das Sterben unserer Familienmitglieder noch das Sterben
geboren
der
werden
Tiere.
Nicht mehr.
Ja, es ist alles, ist alles woanders, findet es statt. Und das ist in Ostgrönland ganz anders. Da wird, da ist nichts outgesourced und es passiert alles eigentlich vor aller Augen. Also wenn Kinder auf die Welt kommen, sind deutlich mehr Menschen dabei als bei uns. Wenn gestorben wird, sind mehr Menschen dabei. Und wenn gejagt wird, sind auch mehr Menschen dabei. Also
was mich befremdet hat, dass Sie beschrieben haben, dass Kinder weitergegeben werden, gegebenenfalls.
Ja.
Also ich habe es so verstanden, wenn eine Familie zu viele Kinder hat und die andere zu wenig, dann werden kleine Kinder weitergegeben.
Ja, es ist ein ganz anderes, eine andere Auffassung, was so mein Kind ist. Also mein Kind gibt es in der Form eigentlich nicht, sondern es ist das Kind von allen. Und es ist tatsächlich so, also wenn dann eine Familie oder wenn ein Paar keine Kinder haben kann, dann bekommt es halt ein Kind von anderen. Oder wenn auch ein Kind stirbt, dann ist dann das nächste Kind, das auf die Welt kommt in der Familie, kann dann denen gegeben werden. Also es wird tatsächlich immer noch so zum Teil praktiziert, was für uns natürlich völlig unverständlich ist. Mhm. Und was auch ganz interessant ist, wenn man sich dann mit Menschen unterhält, die jetzt aus Dänemark in grönländische Familien reingeheiratet haben, die dann natürlich sich sehr umgewöhnen müssen, dass das Kind von allen mit erzogen wird. Oder es ist niemals nur das Kind der Eltern.
Das klingt ja fast ideal, was Sie beschreiben. Aber dazu passt aus meiner Sicht nicht, dass es doch sehr viele Gewaltdelikte in Ostgrönland gibt. Mhm. Erklären Sie das.
Ja, diese Gewaltdelikte, das ist eben das Resultat aus der beschriebenen Bekämpfung der Robbenjagd und aus diesem aus dieser schnell einsetzenden Moderne. Also die hat einfach diese gesamte Gesellschaft völlig aus den Angeln gehoben. Mhm. Und das ging natürlich nicht ohne Reibung vonstatten. Und jetzt mit zum Beispiel diese hohen Selbstmordzahlen, die es dort auch gibt, die haben in Ostgrönland, kann man die ganz eindeutig festmachen, dass diese Kurve so in diese Höhe geschnellt ist, in der sie sich jetzt immer noch befindet. Das hat gleichzeitig eingesetzt mit diesen Robbenjagdkampagnen.
Ja.
Und es ist dort einfach so, dass die bis dahin, also auch in den 1980er Jahren noch, da haben die Männer, sind jagen gegangen, die haben Robben gejagt, haben diese Felle verkaufen können und haben damit einen Lebensunterhalt bestritten für ihre Familien. Und das ist denen kaputt gemacht worden. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die jungen Frauen können eigentlich noch immer das tun, was sie eigentlich schon immer getan haben, nämlich sie bekommen die Kinder und kümmern sich dann um diese Familie. Aber die jungen Männer, die haben einfach nichts mehr zu tun. Und weil es diesen Jagdweg, den gibt es nicht mehr. Und das zeigt auch, warum diese Gewalt so hoch ist und warum vor allem auch die Gewalt gegen sich selber, auch bei jungen Männern vor allem, so hoch ist, weil die Perspektive fehlt.
Sie schreiben aber auch, das ist ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat, Sterben ist nicht das Schlimmste, was passieren kann.
Ja.
Zitat Ende. Also Sie beschreiben beispielsweise, dass es ein, darf ich sagen, Ritual gab, dass wenn jemand sterben wollte in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, dann hat er sich auf eine Eisscholle gesetzt und ist einfach weggetrieben. Was hat das in Ihnen ausgelöst, so eine Haltung zu leben oder besser gesagt zum Tod?
Auch das fand ich einfach sehr pragmatisch. Ja. Also es war einfach, mir ist das oft so beschrieben worden, dass man wollte einfach kein Problem sein. Also das Leben ist dort, wenn man sieht, am Rande welcher Eiswüste dort in Ostgrönland überlebt wird, dann weiß man, dass jeder, der hier zu einem Dorf gehört, der muss was beitragen. Ja. Und wenn man nichts mehr beitragen kann, dann muss man ungefähr seinen Abschied nehmen. Ja, es ist ein sehr naturnahes Leben gewesen. Ja, und aus dieser Tradition raus, dass sich Leute dann eben selbst verabschiedet haben, wenn sie nichts mehr beitragen konnten, die ist heute, ja, die hat damals einen sehr guten Sinn gehabt, aber heute hat es sich eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Also, dass dieser Schritt zum Tod so kurz ist.
Birgit Lutz, Journalistin, Abenteurerin, Anwältin der Grönländer, im Besonderen der Ostgrönländer, ist zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass wir auch immer einen Song von Rod Stewart spielen. Und Rod Stewart hat sich in diesem Song über die Rolle des Mannes in der Gesellschaft ebenfalls ein paar, wenn auch musikalische, Gedanken gemacht. Der Song heißt Satisfied.
It's a common misconception about a man's role.
Birgit Lutz, schön, dass Sie zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten sind. Sie haben immer wieder darüber geschrieben, was es in Ihnen ausgelöst hat, diese Mentalität, die Sie angetroffen haben. Vor allen Dingen die Nichtplanbarkeit des Lebens, Sie haben es schon erwähnt, aber auch diese Mentalität, die man fokussiert beschreiben kann, habe nie zu hohe Erwartungen an das, was passiert, denn dann bist du glücklich. Mhm. Können Sie diese Mentalität teilweise zumindest in Ihren hiesigen Alltag einpflegen?
Ja, also meine Werte haben sich schon im Verlauf dieser ganzen Arktisreisen deutlich verschoben. Dass es mir, also wenn man so auf Expeditionen unterwegs ist, da geht es ja nie um Besitz, sondern es geht nur ums richtige Verhalten. Es geht nur um die Personen. Es geht darum, dass man um ganz grundlegende Dinge. Mhm. Und das, da ist dann schon, wenn man hierher wieder zurückkommt, weiß man dann nicht genau, warum jemand unbedingt jetzt diese oder jene Handtasche will oder was für uns oft so wichtig ist. Also dieser ganze Konsum, in dem wir uns da befinden, mit immer wieder neuer Kleidung und neuen Dingen und was man alles kaufen muss. Und also da habe ich mich deutlich verändert. Ich bin mit ganz, ganz wenig zufrieden.
Wir haben vor dem Gespräch auch kurz über die Mühsal gesprochen, die es bedeutet, sich mit einem Grönländer zu verabreden. Also sich auf eine Uhrzeit zu einigen.
Als Deutscher, oder ich bin es auch so aus der Arbeit als Journalistin gewöhnt, man verabredet sich zu Interviews und dann wird gezielt über etwas gesprochen und dann nach einer Stunde ist man fertig.
Ja. Und, ist ja auch eine schöne Tradition, dass man sich auf eine, dass man sich auf eine Uhrzeit verständigt und dann
zwei Menschen gleichzeitig an einem Ort sind.
Dagegen ist ja zunächst mal nichts zu sagen, aber das geht in Grönland nicht.
Nee, das ist da anders. Und das ist ja auch das, was eine dieser Dinge, die mir dann immer wieder bewusst gemacht haben, wie europäisch ich bin, weil man einfach nicht versteht, dass es nach anderen Gesetzmäßigkeiten ablaufen kann. Oder dass es gar keine Gesetzmäßigkeiten gibt, Dinge aber dann trotzdem irgendwie funktionieren. Also irgendwann habe ich die Menschen dann doch sehr wohl immer getroffen und zum Teil musste ich mich ja immer mit 2 oder 3 verabreden, weil ich auch Übersetzer brauchte. Ja. Und das hat es dann noch komplexer gemacht. Und es hat dann irgendwann immer funktioniert, man hat sich dann getroffen, aber warum und wieso, das war mir manchmal nicht klar, warum es jetzt doch klappt. Ja. Also ich bin dann durchs Dorf gegangen und dann kamen die einfach und sagen, so jetzt machen wir das. Und ist ja gut so, ne? Ja. Aber es hat mir innerlich viel Stress bereitet, weil ich es eben nicht wusste, dass es heute funktioniert. Ja? Und dann dieses, dass man dann weiß, okay, nach dieser Woche habe ich dann 10 Interviews, das konnte ich total vergessen. Also ich musste da wirklich von Moment zu Moment vorgehen und dann schauen, was möglich ist.
Ja? Es gibt auch, glaube ich, in der ostgrönländischen Sprache, die sich von der westgrönländischen unterscheidet. Es gibt gar kein Wort für die Uhr.
Ja, das gibt es nicht. Also es gibt ganz viele Sachen, die dann anders beschrieben werden, weil es eben in dieser alten Sprache, also es gab eben keine Uhr. Wozu hätte man auch eine Uhr brauchen sollen, wenn man doch ein Jägervolk ist? Ja? Und es war nicht nötig einfach. Und deswegen ist es auch, also es hat mir eine Lehrerin auch erzählt, dass dann Kinder, die wissen dann, die können so einen Tag einordnen in Form Essen und nach dem Essen, aber nicht in 11 Uhr oder 13 Uhr.
Ich bin von einer, lange, lange ist es her, von einer liberalen Mutter erzogen worden, alleinerziehend, aber sie war protestantisch und legte großen Wert darauf, dass man die Wahrheit sagte. Und ich habe aber jetzt bei Ihnen gelernt, dass es immer auch mehr als nur eine Wahrheit gibt in Ostgrönland, dass die Dinge, wie Sie sagen, nebeneinander bestehen können und sich gegebenenfalls auch widersprechen, aber dennoch ist beides wahr. Wie kommt man damit zurecht?
Das war einer der Punkte, die ich wunderschön fand. Also das fand ich wie eine Erholung, mit solchen Menschen zu tun zu haben, die, also niemand wollte mich dort von irgendwas überzeugen und schon gar nicht in der aggressiven Weise, wie es hier oft Debatten geführt werden. Ja. Also ich kann bei uns auch keine politischen Talkshows mehr ansehen, weil mich das viel zu sehr stresst, wie wenig zugehört wird und mit welcher Vehemenz bestimmte Positionen vertreten werden. Mhm. Also, und das finde ich dort so schön, dass es, also es geht auch einfach nicht darum, wer Recht hat. Man hört sich das an, wie der andere das macht, und dann ja, hat man seinen eigenen Weg, den kann man dann anpassen oder nicht, aber es muss nicht am Ende ein Weg rauskommen. Und das finde ich was sehr Schönes. Also dass dieses gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Ja, es hat jeder seine Wahrheit und die Wahrheit respektiere ich.
Genau, es hat ganz viel mit Respekt zu tun, der bei uns oft fehlt.
Birgit Lutz ist zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten und wie immer durfte auch Frau Lutz sich 3 Songs aussuchen, 3 Musikstücke, die für Sie wichtig sind. Sie haben sich ausgesucht von der britischen Rockband, die den schwer auszusprechenden Namen Suede hat und im Britpop eine große Rolle spielte in den 80ern, den Song Saturday Night. Warum Suede und warum den Song?
Ja, Suede war eine eben dieser Britpop-Bands, die, als ich ja Ende meiner Schulzeit, Anfang Studium, die wir sehr, sehr viel gehört haben und wo ich auch in München dann mal auf einem Konzert war. Und ich habe früher, also als Jugendliche, habe ich eigentlich wenig so Idole gehabt. Also ich habe mir nicht viel Poster in die Zimmer gehängt von irgendwelchen männlichen Stars. Aber Brett Anderson, also der Sänger von Suede, der hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Und deswegen habe ich mir gedacht, eins muss von Suede da in die... Und das sind einfach noch immer ganz tolle Songs, finde ich.
Man sieht es ihren lachenden Augen an, dass der Sänger von Suede noch immer sie ein wenig ins Grübeln bringt. Ja, ja. Und deswegen singt er jetzt für Birgit Lutz, die heute bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten zu Gast ist. Und natürlich, verehrte Hörerinnen und Hörer, auch für Sie, Suede. Birgit Lutz, zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Darf ich Sie fragen, werden denn die Kinder heute immer noch, die Jungs, zum Jäger erzogen? Gibt es da oder werden andere Perspektiven eröffnet?
Ja, es wird versucht, andere Perspektiven zu eröffnen. Nur in diesen Dörfern, ja, in diesen abgelegenen ostgrönländischen Dörfern, da gibt es eben sehr wenige. Und dann läuft es meistens so ab, dass die Kinder dann oder die Jugendlichen dann anderswo zur Schule gehen, ne? Weil es gibt nur so ganz kleine Grundschulen, wo oft auch keine ausgebildeten Lehrer sind in den Dörfern. Und dann müssen die Kinder eben nach Nuuk in die Hauptstadt oder nach Südgrönland oder nach Dänemark. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil die natürlich in diesen Familienverbänden aufwachsen und dann aus diesen einsamen, sehr übersichtlichen grönländischen Dörfern in eine vergleichsweise Großstadt wie Nuuk oder sogar nach Europa, das ist für die Kinder sehr, sehr schwierig. Und da brechen auch ganz viele dann eben einfach ihre Ausbildungen wieder ab und auch ihre Schulausbildung schon. Und das macht natürlich die Eröffnung von neuen Perspektiven doppelt schwer, dass es an der Ausbildung so mangelt.
Jetzt habe ich gelernt, es gibt ein grönländisches Parlament. In diesem grönländischen Parlament sind 6 Parteien und 31 Abgeordnete. Und Sie haben einen dieser Abgeordneten, grönländischen Abgeordneten, in Ihrem Buch, in Ihrem lesenswerten Buch zu Wort kommen lassen, nämlich Justus Hansen, der zunächst mal sehr flapsig sagt, die Grönländer bekommen den Sonnenbrand auf der falschen Seite der Hand. Also das ist, glaube ich, er hält sein eigenes Volk für ein bisschen faul, initiativlos.
Ja.
Und dieser Justus Hansen, der einen dänischen Vater und eine grönländische Mutter hat, sagt, naja, ich finde, dass die Grönländer auch mal sich selber ihr Schicksal in die Hand nehmen müssen und sie nicht darauf warten können, dass Rettung von außen kommt. Und er geht sehr hart mit seinem eigenen Volk, liebevoll, aber hart ins Gericht. Können Sie seine Position nachvollziehen?
Ja, kann ich. Also ich war auch ganz froh, dass ich Justus Hansen gefunden habe, weil er eben so ein Gegengewicht auch gab zu den Stimmen, die eben diese Misere in Grönland mit dieser schnellen Moderne erklärt haben und die Grönländer eigentlich in so ein Verharren gesetzt haben. Ja. Und der Justus Hansen sagt eben, also es ist jetzt mal genug mit dem Jammern über diese schnelle Moderne, sondern wir müssen jetzt zupacken und wir müssen vor allem unsere Kinder uns darum kümmern, dass unsere Kinder gute Ausbildungen bekommen. Ja. Und seine Kinder, also ihm ist das ja gelungen, er hat 4 Kinder und die haben alle Ausbildungen und er greift eben ganz vehement die Menschen in den Dörfern an, die sich immer noch, wo der Vater das Wichtigste halt ist, dass er ein gutes Boot hat, natürlich zum Jagen. Ja. Und er sagt, die Jagd ist einfach vorbei und die Leute fragen ihn, warum er, Justus, warum hast du kein Boot? Und dann sagt er halt, ja, weil ich, für mich sind andere Dinge wichtig. Ein Boot ist jetzt ein Freizeitgegenstand, aber wichtiger ist, dass meine Kinder in die Schule gehen und dass ich mich darum kümmere. Und damit macht es sich natürlich in den Dörfern überhaupt nicht beliebt, weil in den Dörfern, da gibt es sehr viele, die einfach in dieses alte, traditionelle Leben zurück möchten. Und er sagt aber, dass dieses traditionelle Leben, das gibt's nicht mehr, das hat keine Zukunft mehr. Und wenn man möchte, dass diese neue Generation, dass die überlebt, ja, dann muss man sich darum kümmern, dass die was zu tun bekommen.
Könnte denn Tourismus oder sagen wir sogar nachhaltiger Tourismus eine weitere Erwerbsquelle sein? Es gibt mittlerweile Kreuzfahrten und Kreuzfahrten stehen ja, ich denke, zu Recht unter sehr großem ökologischem Vorbehalt. Welche Rolle spielen Kreuzfahrten dort oben in Grönland aus Ihrer Perspektive?
Also diese Expeditionskreuzfahrten, die es auch in Grönland gibt, die haben für Ostgrönland eine ganz geringe Bedeutung nur. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin selbst schon mitgefahren als Expeditionsbegleiterin auf so einem Schiff. Ich fand diese Reisen begrenzt gut, ja, weil man fällt einfach dann mit 100 Leuten in so ein Dorf ein. Die Menschen verstecken sich eigentlich mehr oder weniger vor einem. Und es findet da überhaupt gar kein Austausch statt. Die Leute sind eigentlich darüber geschockt, wie viel Müll da rumliegt. Also eben dieses Bild, was ich auch am Anfang hatte. Wenn man da mit europäischen Augen draufschaut, dann denkt man einfach nur, die leben ja alle völlig verwahrlost und es entsteht wieder so ein Runterschauen eigentlich. Ja. Und den Wert von dem Ganzen, was es da noch gibt, der wird da nicht erkannt. Und finanziell müssen diese Schiffe halt eine bestimmte Gebühr bezahlen, die fließt nach Nuuk, also es ist wie eine Steuer einfach und dann kann indirekt natürlich schon was zurückfließen, aber einen direkten Nutzen haben die Menschen dann nicht.
Den dritten Song und letzten Song, den Sie sich gewünscht haben, liebe Birgit Lutz, ist von der französischen Band Noir Désir. Hat die Musik Sie auch begleitet auf Kopfhörern in Grönland?
Nein, nicht in Grönland, sondern eher in Spitzbergen auf dem Segelschiff, auf dem ich da auch viel arbeite. Den habe ich da mit meinem Mann viel angehört, dieses Lied. Und es ist einfach ein wunderschönes Segellied. Ja. Also wenn man es anhört, dann denkt man eigentlich, dann sieht man fast so das Wasser vorne vom Bug spritzen. Und es hat auch einen ganz schönen Anfang. Also es geht da, ich habe keine Angst vor dem Weg, der vor mir liegt. Man muss ihn sich einfach anschauen und genießen. So. Und also es ist ein sehr, sehr schöner Liedtext.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra même. Le vent l'emportera,
cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera.
Birge Lutz, Journalistin, Abenteurerin und Anwältin der Grönländer, ist bei Maya Burkhardts Frauengeschichten zu Besuch. Zu einer gesicherten Zukunftsplanung in Grönland, in Ostgrönland, gehört auch die medizinische Versorgung. Ist die denn gewährleistet? Gibt es so etwas wie beispielsweise Zahnärzte?
Ja, Zahnärzte sind ein Riesenthema. Also man muss da immer noch auch viel erziehen, indem man zum Beispiel den Kindern beibringt, dass man tatsächlich Zähne putzen muss. Also es ist dort ein viel größeres Thema, weil es natürlich auch traditionell nicht gemacht wurde, solange die Leute nur Robbenfleisch gegessen haben. Ja, dann gab es keinen Zucker und dann war das alles anders. Und jetzt gibt es aber Coca-Cola und unglaublich viele Süßigkeiten, aber Zähne werden immer noch nicht geputzt. Ja. Also das ist auch eine der Schwierigkeiten, mit denen da gekämpft wird. Da kommen dann auch immer wieder Zahnärzte aus Dänemark und die fliegen dann von dem Hauptort Tasiilaq mit 250 Kilo Ausrüstung in die Dörfer. Und dann ist aber oft die letzte Lösung einfach nur, dass Zähne einfach gezogen werden, ja, weil auch die Abstände zwischen diesen Besuchen, die sind zu groß.
Ja. Fühlten Sie sich, Frau Lutz, auch irgendwann mal deplatziert bei Ihren Reisen, wo Sie das Gefühl hatten, als Mitteleuropäerin bin ich hier vielleicht falsch?
Ja, vielleicht einmal, als ich da bin ich mit einem Boot und mehreren Grönländern von Tasiilaq nach Isatok gefahren. Und dann ist die Caroline, die aus Isatok stammt, aus diesem kleinen Dorf, die ist da ausgestiegen und hat gesagt, sie geht jetzt ihre Freunde besuchen. Und dann habe ich also mit wachsendem Entsetzen begriffen, dass sie ihre Freunde auf dem Friedhof besucht. Ja, und habe dann eben auch hinterher erfahren, dass also alle ihre Freunde mittlerweile tot sind. Also sie haben sich alle das Leben genommen, 5 an der Zahl. Und in dem Moment, als sie auf diesen Friedhof lief und diese Gräber gesucht hat, da habe ich einfach was gespürt. Also auch so ein Ausmaß von Leid, wo ich wusste, hier ist was Schreckliches passiert, aber ich wusste noch nicht was. Und ich wusste aber auch, dass es schon was mit Europa zu tun hat. Ja. Yeah. Und ich habe in dem Moment einfach gefühlt, oder ich dachte mir einfach, diese Leute da, die sind einfach wirklich von der Welt vergessen worden.
Ist es einfach zu leben?
Das ist heute so schwierig wie nie zuvor, glaube ich.
Warum?
Weil eben einem immer dieser, also hier in Europa, der Konsum in die Quere kommt, weil so viel mitspielt, weil es nie mehr nur um die Dinge geht, die an einem Ort passieren, sondern es werden dann ja globale Einflüsse immer wieder sichtbar, wie eben dort in Grönland. Na, geht nicht mehr, die Robbe, die da auf dem Eis liegt, ist ein hochpolitisches Thema und nicht mehr nur einfach was zu essen. Mhm. Und so wird dieses einfache Leben, das da manche versuchen, wird eigentlich unmöglich gemacht.
Birgit Lutz, Sie waren 15 Mal am Nordpol. Sie haben 50 Trips in die Arktis unternommen. Welcher mentalen Stärke bedarf es, um dieser Herausforderung gewachsen zu sein? Gab es auch mal Angst?
Also man braucht tatsächlich viel mentale Stärke, die ich in Grönland auch, also bei dieser Ski-Expedition, nicht unbedingt hatte in der Form, wie ich sie gebraucht hätte. Und da habe ich sehr viel Angst gehabt. Ja. Also da habe ich auch zum ersten Mal gedacht, dass es vielleicht schief geht und ich jetzt da nicht nach Hause komme. Und das hat sehr viel mit mir gemacht, also diese Angst. Es gibt dann Leute, die auch so auf Expeditionen gehen und die sagen, man muss diese Angst also sich anschauen und dann zu einer friedlichen Koexistenz mit der Angst kommen, ja, und sich nicht von der Angst beherrschen lassen. Und also zu einer friedlichen Koexistenz mit meiner Angst habe ich auf diesem ganzen 600 Kilometer langen Weg wirklich nicht gefunden. Aber hinterher hat es mich schon, das hat mich nachhaltig verändert.
Sie sagen, Frieren ist reine Kopfsache. Kann man, wenn man friert, wenn es einem zu kalt ist, kann man das mental abstellen?
Ja, ganz abstellen kann man es nicht, aber man kann der Kälte anders begegnen. Also wenn man die ganze Zeit Angst hat, dass es jetzt einen gleich friert oder dass es dann so kalt wird und dass das unangenehm ist, dann friert es einen. Mhm. Wenn man aber diese Kälte als was Positives sieht und auch willentlich reingeht, dann friert es einen einfach nicht so schnell. Das kann man auch trainieren, wenn man an der Ampel steht und einfach die Schultern nicht immer so nach oben zieht, sondern dann einfach mal sich bewusst entspannt hinstellt und schon wird es einem wieder wärmer.
Wenn ich das nächste Mal an der Ampel stehe, dann denke ich an meinen heutigen Gast, Birgit Lutz. Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Wir haben viel gelernt, glaube ich, über Grönland und über eine Kultur, die zu Unrecht aus dem Fokus von uns allen gerutscht ist. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.